Wer ist Jesus? Stell dir vor, wir würden jetzt auf die Straßen hier draußen gehen und eine Umfrage machen und Menschen ansprechen und mit dieser einfachen Frage, wer ist Jesus? Einer würde sagen, jemand mit einer tollen Botschaft. Ein anderer würde sagen, jemand, der war mutig, der hat sich gegen die Ungerechtigkeit gestellt. Ein anderer würde sagen, ein Symbol für Liebe, für Mitgefühl. Andere würden sagen, ich glaube nicht an ihn, aber irgendwie berührt mich diese Person. Und vielleicht würde auch einer und andere sagen, Jesus, ich kenne eure Lokalpolitik nicht so genau. Wen meinst du? Wir sind in einer Welt, die fast von Jesus weiß, aber die Antworten, die Menschen geben, zeigen, sie kennen ihn nicht. Sie sind ihm nicht begegnet. Wer ist Jesus? Und diese Frage zieht sich wie ein roter Faden durch das Johannesevangelium, aus dem wir jetzt einen Abschnitt gehört haben. Vielen Dank, Simon. Johannes will uns in seinem Evangelium nicht nur sagen, wer Jesus ist, sondern er lädt uns ein. Er lädt uns ein, ihm zu vertrauen und durch den Glauben an ihn Leben zu finden. Denn Wissen, wer Jesus ist, reicht nicht aus. Selbst der Feind Gottes, der Teufel, weiß ganz genau, wer Jesus ist und er glaubt ihm nicht. Glaube bedeutet mehr als Zustimmung im Kopf. Glaube ist Vertrauen, ist Hingabe, ist Beziehung. Und Johannes zeigt uns in seinem Evangelium, dass dieser Glaube nicht unvernünftig ist. Nein, im Gegenteil. Er lädt uns ein, mit offenen Augen anzuschauen, wer Jesus wirklich ist. Und ich mache heute weiter mit meiner Predigtreihe. Das ist eine Apologetik aus dem Johannesevangelium unter dem Titel Damit ihr glaubt. Apologetik, das Begriff, muss man kurz erklären, ist eigentlich nur Verteidigung des Glaubens oder begründet Glauben. Warum glaubst du? Was du dann antwortest, ist deine Apologetik. Und sie von Johannes ist eine ganz besondere. Sie ist keine philosophische Beweisführung, die mit Argumenten überzeugen will. Seine Apologetik ist eine persönliche Einladung zu Jesus. Wie am Ende seines Evangeliums formuliert, da sagt er, diese aber, alle seine Berichte, sind geschrieben, damit ihr glaubt. Damit ihr glaubt, dass der Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Mit anderen Worten, kommt und seht, damit ihr glaubt. Das ist das Ziel seines Evangeliums. Er will, dass wir erkennen, der Glaube an Jesus folgt einer Gesetzmäßigkeit. Komm und erkenne. Vertraue und verstehe. Glaube und habe Gewissheit. Die Reihenfolge ist so wichtig, wie wir in diesem heutigen Text sehen werden. Schon der Kirchenvater Augustinus soll gesagt haben, ich glaube, um zu verstehen. Und darum auch die Botschaft aus dem heutigen Text, den wir gelesen haben, kommt und seht, damit ihr glaubt. In der ersten Predigt aus der Reihe, schon etwas länger her tatsächlich, Kapitel 1, 1 bis 18, beginnt das Johannesevangelium mit einer gewaltigen Aussage, wo Gott einfach sagt, das ist Jesus. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch. Das ist die Weihnachtsgeschichte nach Johannes. Keine Erzählung von Stall und Hirten, sondern die Verkündigung, Jesus ist Gott und kam auf die Erde, damit wir Gott begegnen können. Und nach dieser himmlischen Offenbarung beschreibt Johannes in seinem Evangelium jetzt Menschen. Menschen wie du und ich, die diesem menschgewordenen ewigen Wort begegnen und die zum Glauben an ihn finden. Menschen wie du und ich kommen, sehen und glauben. Und diese Begegnung verändert sie so tief, dass sie bereit sind, alles andere in ihrem Leben zu verändern. Alles stehen und liegen zu lassen. Nein, sie werden verändert von der Begegnung mit Jesus. Oh, das ist mein Gebet für mich, von mir für dich heute. Egal aus welcher Situation du kommst und ob du mit Jesus unterwegs bist, wenn du ihn triffst und wenn du ihm begegnest, und jetzt hast du die Möglichkeit in seinem Wort, dass du verändert hinausgehst, verändert für immer. Wer kommt, darf sehen. Und wer sieht, beginnt zu glauben. Und am Ende, wie wir im Text sehen werden, steht eine große Verheißung. Ein offener Himmel, Gemeinschaft mit Gott in Jesus für immer. Aber nun die dreifache Einladung aus dem Text. Wir sehen hier einmal die Einladung, kommt und seht das Lamm Gottes. Dann die Einladung, kommt und seht den Messias. Und dann kommt und seht den Gott und König. Kommt und seht das Lamm Gottes. Das ist die Geschichte um Johannes den Täufer. Ich beginne nochmal von Vers 29 zu lesen. Am folgenden Tag sieht er, Johannes der Täufer, Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist. Denn ehe er war, war ich. Denn er war eher als ich. So rum ist richtig. Und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar wird, deswegen bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Und Johannes bezeugte und sprach: Ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren, und er blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht. Aber der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir: Auf welchen du sehen wirst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, dieser ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe gesehen und habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Als Johannes der Täufer gefragt wird in seinem Dienst, wer er selber sei, sagt er ganz schnell: Ihr stellt die falsche Frage. Es ist nicht wichtig, wer ich bin. Es ist wichtig, wer Jesus ist. Er verweist nicht auf sich selbst, sondern er bereitet den Weg vor für den, der kommt. Sein Auftrag war klar, der Weg für Jesus, ihn vorzubereiten. Und dazu ruft er Menschen in die Umkehr, einzugestehen, dass sie vor Gott schuldig geworden sind, dass sie diesen Retter brauchen. Und er weckt die Erwartung an den kommenden Retter. Und am Höhepunkt seines Dienstes stellt er schließlich Jesus selbst vor und sagt: Siehe das Lamm. Das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegnimmt. Und damit beantwortet er mit einem Satz die zentrale Frage: Wer ist Jesus? Siehe das Lamm Gottes, das der Sünde Welt wegnimmt. Was sagt Johannes hier? Was bezeugt er hier? Wen sieht er? Das Lamm. Als Johannes Jesus als das Lamm Gottes bezeichnet, fasst er die ganze Botschaft des Evangeliums in einem einzigen Satz zusammen. Jeder Mensch ist vor Gott schuldig geworden. Sünde, das ist meine und deine Rebellion gegen Gott. Das ist unsere Ablehnung, die Gott nicht als Schöpfer annimmt, nicht als Herrn anerkennt und nicht als Retter annimmt. Und dieses sündige Herz tragen wir alle in unserem Herzen. Wir sind alle getrennt von Gott. Und letztendlich ist die Konsequenz dieser Trennung der ewige Tod, die ewige Trennung von unserem Schöpfer. Kein Mensch kann auch etwas daran zu tun, um dieses Problem aufzulösen. Wir können nichts leisten, um diese Sünde zu bezahlen. Wir können nichts tun, um mit Gott versöhnt zu werden. Wir können nichts tun, um zu leben. Und jetzt kommt diese wunderbare Botschaft von Johannes dem Täufer. Gott selbst hat das Opfer gegeben. Gott selbst ist der, die Schuld wegnimmt. Er ist das Lamm Gottes. Er bezieht sich auf ein Bild vom Alten Testament. Im Alten Testament wurden durch Tieropfer angedeutet, was Christus nun erfüllt. Er ist das vollkommene Opferlamm. Im Alten Testament wurden Lämmer geschlachtet zur Vergebung der Schuld. Nein, es wurden einzelne Sünden nur bedeckt. Ein Bild auf das Lamm Gottes, das der Welt Sünde wegnimmt. Das andere waren Lämmer der Menschen. Und jetzt kommt das Lamm Gottes. Gott selbst. Jesus ist Gott als Retter. Und er selbst trägt, was uns von Gott trennt. Johannes selbst stand in einer Zeit, das war voller religiöser Erwartung. Erwartungen. Viele glaubten, dass der Retter bald kommen sollte. Das Volk sehnte sich nach diesem Retter. Und Johannes wollte sicher gehen, dass er selbst nicht dem falschen Retter folgt, sondern dem, den Gott selbst gesandt hat. An zwei Stellen sehen wir in diesem Text eine interessante Aussage. Vielleicht habt ihr das gemerkt. Ich kannte ihn nicht. Zweimal. Und ich kannte ihn nicht. Er musste selbst erstmal erkennen, wer der wahre Retter ist. Ganz wichtig für jemanden, der sichtbar machen soll und bezeugen soll, siehe das Lamm Gottes, dass er auf den Richtigen deutet, nicht wahr? Johannes war im Dienst in der Buße und der Vorbereitung auf diesen Kommenden und genau dort begegnet er Jesus. Als er Jesus taufte und den Geist auf ihn herabfahren sieht, dann erkennt er, dieser ist es. Die göttliche Bestätigung führte Johannes zu einer klaren Überzeugung. Er sagt, ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Sein Glaube war kein blinder Sprung ins Ungewisse, hoffentlich mache ich was richtig. Sein Glaube war das Ergebnis von einer Begegnung mit Jesus. Johannes wurde durch das Wort Gottes selbst bezeugt. Der, von dem ich gehört habe, der mich gesandt hatte, sprach zu mir und ich sah und ich bezeugte. Sehen Sie es? Das Wort Gottes war das Zeugnis. Für ihn war es nicht die Frage, ob er glauben sollte, sondern wem. In einer Zeit voller Stimmen und vermeintlicher Erlöser entschied er sich für den einen, den Gott selbst bestätigte. Wenn Gott durch sein Wort spricht, kann es auch deine Augen öffnen. Deine Augen öffnen und dass du erkennst, wer Jesus wirklich ist. Und vielleicht stellst du diese Frage. Es gibt so viele Religionen. Es gibt so viele Wege. Wie kann ich wissen, dass der Glaube an Jesus der richtige ist? Das ist eine ehrliche Frage. Das ist eine sehr wichtige Frage. Und damit bist du nicht allein. Johannes der Täufer, in seiner Zeit liefen viele rum, die sagten, ich bin der Weg. Der größte Prophet des Alten Testaments kannte Jesus noch nicht persönlich. Er sagt, ich kannte ihn nicht. Und er musste lernen, ihn zu erkennen. Es gibt so viele Retter in dieser Welt. Psychologische Ansätze zur Selbstentwicklung, esoterische Versprechen der Erleuchtung, pädagogische Methoden zur Charakterverbesserung, ideologische Überzeugungen, diese Welt zu verbessern, religiöse und spirituelle Angebote, die irgendwie die Sehnsucht nach Gott erfüllen sollen. Aber keiner dieser Ansätze kümmert sich um dein und mein eigentliches Problem. Wir brauchen keinen psychologischen Boost, keine Bewusstseinserweiterung, keinen Systemwechsel, keine bessere Lebensregel. Wir brauchen einen Retter. Einen Retter, der das eigentliche Problem löst. Das Problem, das im Kern steht, von Tod, von Leid, von Schuld. Das Problem unserer unerfüllten Sehnsucht, Sünde, unsere Trennung von Gott. Wenn uns jemand helfen kann, dann nur das Lamm Gottes. Und wenn du Jesus noch nicht kennst, ich lade dich ein, denselben Weg zu gehen wie Johannes. Komm und sieh. Du darfst prüfen, wer Jesus ist. Nicht blind, sondern suchend. Die Bibel zeigt dir, woran du den Retter erkennen kannst. Was ist der wahre Retter? Der wahre Retter erkennst du daran, dass er alles für dich getan hat. Nur Jesus trägt die Schuld der ganzen Welt, auch deine. Du musst nichts hinzufügen. Andere Retter brauchen deinen Einsatz, sie brauchen dein Portemonnaie, sie brauchen deine Zeit, deine Liebe, dein Bemühen. Du musst leisten, Sakramente erfüllen, Regeln beachten. Nur Jesus ist das Lamm Gottes und es hat alles für dich getan. Daran erkennst du den wahren Retter. Fange an, ihn kennenzulernen. Und wenn du ihn siehst, wirst du wie Johannes sagen können, das ist das Lamm Gottes, das auch meine Sünden wegnimmt. Nach der Predigt werde ich dich einladen. Du darfst nach vorne kommen oder an einen Platz bleiben und genau diese Entscheidung treffen. Ich will Jesus, das Lamm Gottes, das meine Schuld wegnimmt. Ich will ihm glauben. Die erste Einladung ist, kommt und seht das Lamm, den wahren Retter. Und die zweite Einladung lautet folgendes. Kommt und seht den Messias. Und das ist die Geschichte von Andreas und Petrus und Philippus. Am folgenden Tag stand Johannes wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus wiederholt er seine Botschaft vom Vortag, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn die zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sagte, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, übersetzt heißt das Lehrer, wo hältst du dich auf? Und er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Es war aber die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten, als sie ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Und er blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt ist Fels oder Stein. Und am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus war aber von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und des Petrus. Und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten, Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Zunächst einmal die ersten drei Einladungen, Begegnungen mit Jesus. Das Andreas, der von seinem Lehrer auf Jesus hingewiesen wird. Das Petrus, der von seinem Bruder zu Jesus geführt wird. Und das Philippus, der von Jesus selbst eingeladen wird. Wen finden Sie? Wem begegnen Sie? Was ist Ihr Zeugnis? Was sagen Sie? Sie sagen, wir haben den Messias gefunden. Oder Philippus sagt, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Was haben sie gesagt, als sie den Messias finden? Sie haben gesagt, wir haben den Menschen gefunden, der wichtigste Mensch in meinem Leben ist. Das bedeutet das, jemanden als Messias zu bezeichnen. Messias ist ein wirklich unerhörtes Zeugnis in der damaligen Welt. Wir müssen das verstehen. Ein Jude würde nie leichtfertig jemanden ein Zeugnis ausstellen, das ist der Messias. Er stand tatsächlich in der Gefahr, der Gotteslästerung beschuldigt zu werden. Der Messias war die Erfüllung der ganzen Sehnsucht des Volkes Israel. Schon am Anfang der Welt, nachdem die Welt in Sünde gefallen war, versprach Gott im Paradies, dass eines Tages einer kommen würde, der das Böse besiegt und der die Schöpfung erneuert, der Messias. Durch die Jahrhunderte hinweg wuchs die Erwartung auf diesen Retter im Volk Israel. Er sollte aus dem Haus des Königs David kommen, einen Messias, der zugleich leiden und herrschen würde. Und in Jesus erfüllt sich dieses Versprechen voll und ganz. Er ist der wahre Messias, auf den sie gewartet haben. In ihm begegnet Gott uns selbst, als der leidende Knecht aus dem Propheten Jesaja und dem siegreichen Herrn aus dem Propheten Daniel. In Jesus erfüllt sich die Verheißung Gottes. Und Messias, das ist der griechische Begriff Christus, der uns Christen ja den Namen gibt. Wir bekennen uns zu Christus und sagen, Christus ist der wichtigste Mensch, die wichtigste Person in meinem Leben. Oh, ich wünschte, dass das nicht ein Lippenbekenntnis bleibt, sondern dass unser Leben verändert wird durch dieses Bewusstsein. Denn er ist der von Gott Verheißene, es gibt keinen anderen. Er ist der von den Menschen Erwartete. Er stillt unsere Sehnsucht. Aber wie kam es dazu, dass diese Männer diesen Wanderprediger, diesen Rabbi, ihren Lehrer als Messias bezeichnen? Was hat sie zu diesem Glauben bewegt? Bei Andreas, da war es die Lehre seines und die Predigt seines Lehrers. Hier nochmal der Abschnitt. Es ist bemerkenswert, dass Johannes der Täufer nie ausdrücklich Jesus als den Messias verkündet. Diese Erkenntnis muss Andreas selbst gewonnen haben. Wo? In der persönlichen Begegnung mit Jesus. Er erlebt etwas, das über die Worte seines Lehrers hinausgeht. Sein Glaube kommt nicht nur aus der Predigt, sondern aus der lebendigen Beziehung. Er kam, er sah, er glaubte. Und als Jesus Andreas und den anderen Jüngern sieht, die ihm nachfolgen, bleibt Jesus stehen und fragt sie, was sucht ihr? Und diese Frage trifft ja so mitten ins Herz. Jesus wartet nicht passiv oder abgehoben oder distanziert, bis wir irgendwie zu ihm durchdringen. Wenn er merkt, da ist ein Interesse da, er dreht sich zu dir und sagt, was suchst du? Heute spricht er in dein Herz. Er schaut dir in die Augen und sagt, was willst du wirklich in deinem Leben? Was suchst du? Und sie sagen, Rabbi, wo hältst du dich auf? Sie wollen mehr als nur ein Gespräch. Sie wollen Gemeinschaft. Sie wollen nicht nur Antworten, sie wollen Nähe. Und Jesus antwortet mit der schlichten Einladung, die heute jedem gilt. Kommt und ihr werdet sehen. Und wenn du dich fragst, ob das mit Jesus alles so wahr ist, wie du das hörst, dann bleib dort nicht stehen. Komm und sieh selbst. Diese Frage kann die Motivation zum Schritt auf Jesus sein und er wird sich dir zuwenden. Setz dich mit Gottes Wort auseinander. Suche die Nähe zu Jesus. Lies in seinem Evangelium. Glaube beginnt, wo du anfängst, dich persönlich auf Jesus einzulassen. Andreas und ein anderer Jünger, der namenlos bleibt, nehmen die Einladung an. Sie kommen zu Jesus und sie bleiben bei ihm. Und dieses Bleiben beschreibt viel mehr als nur einen Nachmittag mit Jesus bei Kaffee und Kuchen. Es ist ein neues Leben, eine neue Lebensrichtung. Wer Jesus findet und bei ihm bleibt, findet, wonach er wirklich gesucht hat, den Messias. Und in dem Moment wird Jesus der wichtigste Mensch im Leben von Andreas. Und es ändert sich nicht mehr. Er sagt ihm, das ist mein Messias. Und er findet Petrus, seinen Bruder. Wie kommt Petrus zu Jesus? Andreas hatte erlebt, wer Jesus ist, und kommt mit einer Überzeugung zu Petrus und sagt, wir haben den Messias gefunden. Und diese einfache persönliche Einladung ist die erste einer ganz langen Geschichte von Zeugnissen von Bruder zu Bruder, von Sohn zu Mutter, von Freund zu Freund. So kann Evangelium sich verbreiten. Nicht mit großen Argumenten, sondern mit einer geteilten Erfahrung. Ich habe den gefunden, der zur wichtigsten Person in meinem Leben geworden ist. Komm und sieh ihn auch. Und wenn du Jesus begegnet bist, kannst du ein Andreas sein oder eine Andrea für jemanden anderen. Wenn die Begegnung mit Jesus dich verändert hat, kannst du einer werden, der andere zu Jesus einlädt. Und als Andreas Petrus zu Jesus bringt, sieht Jesus ihn an. Und dieser Blick ist nicht nur einfach eine äußere Beobachtung. Jesus erkennt sein Wesen und sieht auch seine Zukunft. Und er sagt, du bist Simon, der Sohn des Johannes. Du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird, Stein. Wir kennen ihn als Petrus, was eine andere Form des Wortes Kephas ist. Und in diesem Satz ist nicht nur eine Verheißung, sondern auch eine Berufung. Er sagt, du wirst. Die Begegnung mit Jesus verändert. Jesus sieht nur nicht, was Petrus im Moment ist, sondern was er durch Gottes Werk sein kann. Und so wirkt Gott auch noch heute. Er ruft uns, wie wir sind, aber er lässt uns nicht so, wie wir waren. In seiner Gegenwart entsteht Neues, ein verändertes Herz, eine klare Berufung, eine Leidenschaft, die andere zu Jesus führt. Jesus sagt auch über dir, wenn du zu ihm kommst, du wirst mehr sein. Nicht um dich zu überfordern, sondern um dich zu verwandeln. Glauben bedeutet, Jesus darf mich formen. Du wirst mehr sein. Das gilt auch für dich. Der Glaube an Christus macht mehr aus dir. Der Messias ist die Erfüllung der Erwartung, deiner Sehnsucht. Mehr in Christus. Vom Tod zum Leben. Von Selbstliebe zur Nächstenliebe. Von Hoffnung auf ein gutes Leben hier zu einer ewigen Hoffnung, die nicht aufhört. Vom ziellosen Dahinleben zu sinnerfülltem Leben. Von schuldbeladenen Menschen zum schuldbefreiten Christen. Jesus wird in dem Moment zum wichtigsten Menschen im Leben von Petrus. Philippus. Philippus wird nicht durch das Zeugnis eines anderen gerufen, sondern direkt von Jesus. Jesus sieht ihn und sagt, folge mir nach. Drei Worte. Das reicht für Philippus. Und er folgt. Jesus geht den ersten Schritt auf ihn zu, sucht ihn, spricht ihn persönlich an. Gott wartet nicht darauf, dass Menschen sich bemühen, ihn zu finden. Er initiiert auch den Ruf. Er macht sich auf den Weg. Gott ist ein Gott, der auf der Suche nach deinem Herzen ist. Philippus kommt aus Bethsaida, so wie Petrus und Andreas. Und wir können davon ausgehen, dass er schon von Jesus gehört hatte. Denn schließlich wirkte Johannes mit seinem Zeugnis und Jesus in der Zeit auch in der Region. Doch nun hat er diesen persönlichen Ruf. Und seine Reaktion ist gehorsam. Er folgt, er hat den Messias gefunden und er glaubt ihm. Und Jesus wird in dem Moment, wo er ihn ruft, zur wichtigsten Person im Leben von Philippus. Doch Nachfolge bleibt nie bei uns stehen. Wir sehen bei Philippus, kaum dass er Jesus kennengelernt hat, sucht er seinen Freund Nathanael. Und voll Begeisterung sagt er, wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Gerettet sein gibt Rettersinn. Dieser Leitsatz prägte die Predigt von Pfarrer Johann Heinrich Volkening. Im 19. Jahrhundert wirkte er im Herforder Raum in Minden an einer Erweckungsbewegung. Das ist ein bisschen nördlich von hier, immer noch Nordrhein-Westfalen, aber schon OWL. Und er predigte oft auf Missionsfesten, um Menschen zu einem missionarischen, evangelistischen Leben zu ermutigen. Aber seine Predigt war nicht irgendwie eine Motivationskampagne. Er predigte Christus, den Messias. Er wollte, dass Menschen Jesus begegnen. Christen ganz neu erkennen, wenn Jesus das Wichtigste in deinem Leben ist, dann ist das Zeugnis und die Mission eine natürliche Konsequenz und nicht eine lästige Aufgabe, die wir auch noch erledigen. Gerettet sein gibt Rettersinn. Nathanael reagiert skeptisch. Kann aus Nazareth wirklich was Gutes kommen? Philippus streitet nicht. Vielleicht ist er eben auch intellektuell völlig unterlegen. Aber er hat Jesus gefunden und er lädt ihn ein, komm und sieh selbst. Philippus weiß, die beste Antwort auf Zweifel ist nicht Argument, sondern Begegnung. Begegnung mit Jesus. Ehrliche Fragen dürfen bleiben. Aber ehrliche Fragen sollen uns dorthin führen, wo wir die Antwort finden. Die Antwort ist Jesus. Die Begegnung mit ihm verändert alles. Die Jünger sagen, wir haben den Messias gefunden. Die Hoffnung unserer Erwartung und unserer Sehnsucht. Die wichtigste Person in unserem Leben. Auch heute suchen sich Menschen immer wieder ihren Messias, nicht wahr? Das, worin die Hoffnung meines Lebens begründet ist, was mir Halt geben soll, das funktionieren muss, damit das Ganze hier überhaupt noch einen Sinn macht, damit man das alles hier überhaupt aushalten kann. Da gibt's den Messias der Gesundheit, nicht wahr? Hauptsache gesund, das ist doch das Wichtigste, schon mal gehört? Hoffnung auf Gesundheit, wie stabil ist das denn? Da gibt's den Messias des Glücks und der Liebe. Wenn man nur das hat, dann kann es schon funktionieren. Hauptsache glücklich, Hauptsache Liebe erfahren. Den Messias der finanziellen Sicherheit und die Hoffnung ist ein Bankkonto, das hoffentlich nicht bunt wird am Ende des Monats. Den Messias von sozialen Verbindungen, Hauptsache dazugehören, irgendwo angenommen sein. Der Messias von Frieden und Gerechtigkeit, denn wenn wir das haben, dann haben wir eine Hoffnung auf ein stabiles Leben und Wohlstand. Den Messias von Nachhaltigkeit, der Messias des Umweltschutzes. Hoffentlich eine gesündere Umwelt, hoffentlich eine bessere Welt. Der Messias von Erfolg, der Messias von Fortschritt, hoffentlich wird das die Probleme lösen. Der Messias der persönlichen Entfaltung und Selbstbestimmung. Wenn ich nur sein kann, wer ich will, dass ich sein will, dann wird alles gut. Doch wenn unser Kernproblem Gesundheit wäre, hätte Gott uns einen Arzt geschickt. Wenn unser Kernproblem Glück und der Liebe wäre, dann hätte Gott uns einen Lebensberater geschickt, nicht wahr? Wenn unser Kernproblem finanzieller Natur wäre, hätte Gott uns einen Banker geschickt. Wenn unser Kernproblem politisch wäre, hätte uns einen Herrscher geschickt. Wenn unser Problem wissenschaftlicher Natur wäre, hätte uns einen Forscher geschickt. Und wenn unser Problem die persönliche Entfaltung wäre, hätte uns einen Lebensberater und einen Sozialreformer geschickt. Aber unser Problem war nichts von diesen. Unser Kernproblem ist die Sünde. Zerstörte Beziehung mit Gott. Deswegen hat er einen Messias geschickt. Einen leidenden Knecht, der sein Leben für uns gibt und der in seiner Auferstehung den letzten Feind, den Tod selbst besiegt hat. Und vielleicht bist du schon lange Christ, aber Jesus ist in deinem Alltag schon lange nicht mehr präsent. Andere Messias haben sich eingeschlichen. Deine Hoffnung liegt nicht mehr allein in Jesus. Heute kann für dich der Tag sein, wo sich das ändert. Wo du zurückkommst zu dem Bekenntnis, ich habe den Messias gefunden, der wichtigste Mensch in meinem Leben. Nach der Predigt, wenn ich einlade, kannst auch du nach vorne kommen und das vor ihm festmachen. Natürlich musst du nicht nach vorne kommen, mach's an deinem Ort, wo du bist. Mache Jesus, erkenne ihn als den wahren Retter, das Lamm Gottes. Erkenne ihn als den Messias, die wichtigste Person in deinem Leben. Andreas, Petrus und Philippus haben sich durch einen einfachen Satz einladen lassen. Doch wie sieht's aus, wenn Skepsis, wenn Zweifel in deinem Herzen sind? Für dich begegnet uns in der Geschichte von Nathanael eine ganz besondere Einladung. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und antwortete, Rabbi, Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Hier, da muss ich ansehen. Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Und Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Und Jesus antwortet und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Nathanael antwortet und sprach zu ihm, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Die dritte Einladung, kommt und sieht den Gott und den König. Nathanael wurde durch die Einladung seines Freundes Philippus zu Christus geführt. Und anfangs ist er noch skeptisch. Aus Nazareth kann etwas Gutes kommen. Eine ehrliche Suche nach Wahrheit. Eine ehrliche Suche nach Wahrheit machte ihn offen für die Begegnung mit Jesus. Nathanael wurde neugierig. Geht mit seinem Freund mit. Mal sehen, was das mit diesem Jesus so auf sich hat, von dem mein Freund hier so spricht. Das ist immer ein guter Anfang. Handle auf diesen Impuls. In der Begegnung mit Jesus kommt er dann zu dem Bekenntnis, Jesus ist Gott und König. Und das ist ungeheuerlich, was er hier von sich gibt. Was sagt er damit? Jesus Christus ist der von Gott eingesetzte Herrscher, dem die Verheißungen, die an David, dem König Israels, gegeben wurden, erfüllt sind. Die Verheißung eines ewigen Herrschers. Als Israelit kannte er diese Verheißung sehr gut und nun sieht er in diesem Wanderprediger den König. Nathanael konnte es noch nicht wissen, aber das Reich dieses Königs würde nicht mit Macht und Gewalt, sondern durch Liebe, Gerechtigkeit und Hingabe gebaut werden. Er würde herrschen, indem er dient. Und seine Regentschaft ist nicht über Länder, sondern über Herzen. Und seit dem Kommen von Jesus wächst sein Reich. Überall dort, wo Menschen ihm glauben, ihm folgen. Und wenn er wiederkommt, wird er seine Herrschaft sichtbar offenbaren und vollenden. Als Nathanael Jesus begegnet, mit seinem Zweifeln, beginnt etwas, das ihn sehr erschüttert und verändert. Jesus kennt ihn schon. Wer ist das, der da aus Nazareth kommt? Du bist Nathanael. Jesus kennt ihn schon. Ein wahrhaftiger Israelit, ein Mann ohne Falsch, der Gott aufrichtig sucht. Für die Lebenswelt von Nathanael war das das größte Lob, das er hätte hören können. Jesus sprach seine Sprache. Jesus spricht deine Sprache. Wenn du ihn suchst, spricht er in dein Herz, so wie du es verstehst. Höre ihn. Nathanael ist das Bild eines aufrichtigen Suchers. Offen, ehrlich. Wenn du also im Glauben prüfst, so wie Nathanael, erfährst auch du, dass Jesus dich kennt. und dass er dir jetzt sagen wird, wer er wirklich ist. Und dann offenbart Jesus, dass er Nathanael gesehen hat, noch bevor dieser ihn gesehen hat. Und daran erkennt Nathanael sein zweites Zeugnis, du bist Gott. Denn das ist ein Beweis seiner Allwissenheit. Jemanden sehen, den man selbst noch nicht gesehen hat. Und deswegen sein Zeugnis, du bist der Sohn Gottes. Stell dir vor, du stehst neben Nathanael und hörst diese Worte aus seinem Mund. Du hast es miterlebt, dieser Zweifel, diese Skepsis, diese Begegnung, dieses Zeugnis. Würdest du sagen, ja, auch ich sehe hier den göttlichen Messias, den Sohn Davids, den wahren König. Hier ist Gott. Und er hat alle Macht. Und ihm gebührt allein alle Ehre. Für ihn allein möchten wir leben. Ihm sollen wir vertrauen. Es gibt heutzutage so viele Vorstellungen davon, wie Gott sein sollte, nicht wahr? Und was er so alles tun sollte. Was er so alles tun und lassen sollte. Als ich in der Grundschule anfing, so meinen Glauben an Jesus versuchen zu bezeugen, da gab es da so einen, Andi hieß der, ihr kennt ihn nicht. Und er sagte mir, wenn es diesen Jesus, von dem du erzählst, wirklich gibt, dann hätte er verhindert, dass meine Katze in die Brotmaschine greift und ihre Pfote verletzt. Aber nun hat sie ihre Pfote verletzt, also gibt es diesen Gott nicht, also muss ich nicht glauben. So naiv das vielleicht klingt, so oft ist genau das eine Denkweise, die wir uns zurechtlegen, um nicht an Gott glauben zu müssen. Nicht wahr? Es ist kein Einzelfall. Wenn es Gott wirklich gibt, dann sollte er doch so oder so sein. Wir kreieren uns ein menschliches Gottesbild als Ausrede, damit wir nicht an ihn glauben müssen. Doch unser Gott ist König. Er muss sich nicht erklären. Er muss nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Wir haben es bitter nötig, ihn zu suchen und ihn zu erkennen. Unser Gott ist König. Er muss sich nicht unseren Vorstellungen anpassen. Aber manche kämpfen wirklich mit Zweifeln über Gott. Sie sind vielleicht im Kontext aufgewachsen, wo Gott zu einer Karikatur wurde, der man wirklich nicht glauben will. Und auch dir gilt genau die gleiche Einladung, die auch Nathanael gilt. Komm und sieh, was auch immer dein Denken über Gott bisher bestimmt hat. Die Einladung gilt, begegne ihm persönlich. Komm und sieh selbst. Und sind wir mal ehrlich, einen Gott, den wir uns selbst zurechtlegen können, der unseren Maßstäben erfüllen muss, den brauchen wir nicht. Der hat keine Macht, der kann nichts tun. Die wird das Problem nicht ändern, in das wir uns selbst hineingeführt haben. Wir brauchen das Lamm, wir brauchen den Messias, wir brauchen Gott und König selbst. Und vielleicht erkennst du dich im Nathanael wieder, hast Fragen und Zweifel, Vorurteile. Und du hörst von Jesus und sagst, kann da wirklich etwas Gutes für mich dabei sein? So wie Nathanael fragte, kann aus Nazareth Gutes kommen? Und vielleicht konntest du mit Argumenten bisher nichts anfangen. Niemand konnte dich überzeugen. Aber du hast den Schritt gewagt. Du bist gekommen. Du bist hier. Du hörst zu. Du hast angefangen zu beten, vielleicht in der Bibel zu stöbern. Du hast auf die Einladung reagiert, komm und sieh. Nathanael steht für alle Menschen, die zu in ihrem Leben zu einem Punkt kommen, wo sie sagen, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann. Das ist ein legitimes Gebet, das Gebet eines suchenden Herzens. Und dann geschieht etwas Wunderbares. Jesus begegnet dir, nicht als Idee, sondern persönlich. Und er sagt, ich kenne dich, ich kenne deine Fragen, ich kenne deine Zweifel, ich sehe deine Suche. Er sieht dich, bevor du ihn siehst. Und wenn du erkennst, dass Jesus dich wirklich kennt und trotzdem liebt, beginnt Glaube. Vom Zweifel führt er dich zum Staunen. Er ist das Lamm, der Messias, der König. Und die Einladung steht, komm und sieh und glaube. Und das ist die Einladung von Jesus, mit der ich schließen möchte. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah unter dem Feigenbaum, glaubst du, du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Am Ende dieses Abschnitts richtet den Blick Jesus den Blick auf eine tiefere Wirklichkeit. Sie sind ihm begegnet. Sie haben begonnen zu glauben. Und nun öffnet er ihnen den Horizont. Sie sind gekommen und nun sehen sie mehr. Ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Dieses etwas geheimnisvolle Bild erinnert uns an den geöffneten Himmel, wie wir ihn bei Jakobs Leiter im 1. Mose 28 sehen. Damals sah Jakob, einer der Väter des Volkes Israel, in einem Traum den Himmel geöffnet, eine Verbindung zwischen Mensch und Gott. Und jetzt steht Jesus genau an dieser Stelle. Er ist die Leiter. Er ist der Weg zum Vater. Er ist die Verbindung zu Gott. Was Jesus hier macht, ist, er bestätigt das Zeugnis der Jünger vorher. Ja, ich bin die Erfüllung. Ja, ich bin das Lamm Gottes. Ich bin der Messias. Ich bin Gott und König. Ich bin der einzige Weg zur Erlösung, zur Versöhnung, zu einem erfüllten Leben und einer Hoffnung in Ewigkeit. Wer zu Jesus kommt, begegnet dem wahren Retter, der wichtigsten Person, die dein Leben betreten kann, dem einzigen würdigen König und Herrn. Er ist der geöffnete Weg in den Himmel, die Wahrheit und das Leben. Wer ihnen glaubt, wird leben. Wir werden gleich gemeinsam ein Lied singen, das unseren Jesus als den einzig würdigen König besingt, den wahren Retter, ja, die wichtigste Person, den Mittelpunkt unseres Lebens. Und in einem Teil singen wir diese Worte, achte darauf. Ich will dir nah sein, das ist ein Wort der Suche. Ich will dir folgen, das ist ein Wort des Glaubens. Ich lade dich ein, mache das zu deinem persönlichen Gebet. Spreche Jesus dein Vertrauen aus, dass er deine Sünden vergibt als Lamm, dass er dich erfüllt als Messias und dass er dein Leben regiert als König. Die Einladung steht, komm nach vorne, um dir zur Entscheidung zu treffen. Vielleicht ist es für dich, dass du Jesus als das Lamm Gottes annehmen musst. Heute ihn um Vergebung bitten, dein Vertrauen auf ihn setzen. Wir stehen jetzt auf, wir werden dieses Lied singen und die Einladung steht, hier vorne werden wir auf dich warten. Wir können mit dir beten, du darfst es auch vorne auf der Bühne tun, an deinem Ort. Vielleicht ist aber auch dran, dass du Jesus wieder ganz neu als die wichtigste Person in deinem Leben annimmst, dass du wieder neu ergreifst, wen du in Jesus hast. Komm nach vorne, bete damit, fange neu an. So unterschiedlich die Wege auch sind, das Ziel bleibt dasselbe. Kommt und seht, damit ihr glaubt. Wir singen. Komme und sehe und beginne zu glauben.